Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und viele fragen sich ja, wie kommen Dieter Lenzen, der ehemalige Präsident der Uni Hamburg und Präsident der Freien Universität Berlin und vor allem natürlich ein großer Pädagoge, wie kommen wir eigentlich auf unsere Themen? Das ist so ein Hin und Her. Mal haben wir dieselben Ideen, das war vergangene Woche so. Das nächste Mal ist eine Idee, die kam eher von mir. Und heute ist eine Idee, lieber Herr Lenzen, die kam direkt von Ihnen. Und ich bin gespannt, erstmal, mich würde interessieren, wie Sie darauf kommen, weil auf den ersten Moment denkt man, was meint er damit? Die Frage ist, die wir mal besprechen wollen, ist, ob wir unsere Kinder kriegstüchtig machen müssen. Und da zocke ich und denke so, wie kriegstüchtig machen? Mental darauf vorbereiten, dass ein Krieg in Europa ist und in Deutschland kommen könnte. Sie darauf vorbereiten, dass es eine Wehrpflicht geben könnte, dass sie selber eines Tages in den Krieg ziehen könnte oder dass sie selber eines Tages das Land verteidigen müssen. Wie meinen Sie das?
Also ich hätte, wenn vor 5 Jahren jemand dieses Thema aufgebracht hätte, auch gesagt, du bist wohl verrückt geworden. Dafür gibt es keine Notwendigkeit und ist auch nicht akzeptabel. Das muss man heute anders sehen, angesichts des Irrsinns eines Diktators und dem ihm folgenden Volk, das muss man ja sagen, die Frage des Friedens einfach obsolet zu finden und zu sagen, ich nehme hier, was ich bekommen kann. Jetzt stellt sich dahinter natürlich für uns die Grundfrage, und die ist insofern natürlich erschütternd, als dass, wenn man die Bevölkerung fragt, ob sie das Land verteidigen würden, auch mit Waffengewalt notfalls, dass das nur ein Drittel ist, die dazu bereit ist. Das heißt, 2 Drittel der Bevölkerung sind bereit, sich unter die Herrschaft eines Gewaltregimes zu begeben, ihr eigenes Leben zu riskieren, weil das Ding gerade gefällt, ihre Frauen und Kinder der Gewalt auszusetzen und sagen, dem setze ich nichts entgegen. So, das ist ja die Konsequenz.
Kurz, bevor wir die Gedanken weitermachen, aber muss man nicht sagen, das ist der große Unterschied zwischen, das ist ja eine Frage, die im Moment noch spekulativ ist. Das ist ja so ähnlich, ne, wie damals, wenn man jetzt gefragt hätte, stellt euch vor, es käme ein Virus, wäret ihr dann bereit, zu Hause zu bleiben? Hätte wahrscheinlich auch ein Drittel gesagt, nö, noch 2 Drittel gesagt, niemals. Als es dann aber so war, haben sich die Leute ja ganz anders verhalten. Ist nicht zu erwarten, wenn dieser Fall eintreten würde, dass dann viel mehr Menschen bereit wären, siehe Ukraine, das Land zu verteidigen?
Ja, der entscheidende Punkt ist nur, die Vorbereitung auf so eine Verteidigungsfähigkeit dauert natürlich viel länger als die Vorbereitung darauf, zu Hause zu bleiben. Das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Und wir sehen das ja jetzt an der Debatte um den Zustand der Bundeswehr und der Prognosen, wie lange es dauern wird, bis sie auf dem Stand ist, auf dem sie eigentlich de jure sein müsste, gar nicht im Sinne von mehr Soldaten. Wir hatten mal über 500.000, als es die Wehrpflicht noch gab und so weiter. Das sind ja nochmal gesonderte Fragen, was man mit dieser Armee eigentlich machen kann. Also die Grundfrage ist, wir hissen die weiße Flagge, so wie das jetzt irgendwelche fehlgeleiteten Personen wie der Papst für die Ukraine fordern, oder sind wir verteidigungswillig? Das ist aber auch schon ein Bestandteil der Frage der Kriegstüchtigkeit, nämlich wie erzeugen wir, wenn wir dann der Auffassung sind, wir sollten uns im Zweifelsfall wehren, wie erzeugen wir Kriegsbereitschaft, Motivation? Und das hat was zu tun mit dem, was man mit Selbstwirksamkeitserwartung bezeichnet. Das ist ein psychologischer Begriff, heißt, gehe ich überhaupt davon aus, dass ich mich wehren könnte, wenn dieser Fall eintritt? Oder bin ich dazu gar nicht in der Lage, zu schwach, zu falsch ausgebildet und so weiter? Ich denke, dass ein Großteil der Bevölkerung, der sich jetzt eher negativ zu der Frage verhält, sich gar nicht vorstellen kann, dass man sich wehren kann und wie das so sein könnte, wenn dieser Fall eintritt.
Ist das nicht eher tatsächlich, wenn wir das so nach und nach uns angucken, eine Mentalitätsfrage? Wir Deutschen sind ja in den Vergangenen, warum sind wir Deutschen denn so geworden, wie wir geworden sind? Warum spielen wir militärisch keine so große Rolle mehr? Weil wir natürlich die Erfahrung aus dem Zweiten, vielleicht auch aus dem Ersten Weltkrieg noch in den Knochen hatten und sagen, sowas soll alles nicht mehr passieren. Und wir Deutsche wollen eigentlich, wir wollen nicht mehr eine Militärmacht sein. So wie das ja, das muss man ja sagen, warum ist die USA so also eine große Militärmacht? Warum sind Russland so, ist Russland so eine große Militärmacht? Weil dort das Militär eine ganz andere Rolle spielt, auch in den Köpfen der Menschen. Weil es da ein, die Amerikaner sind stolz darauf, wie stark ihr Militär ist. Die Russen wahrscheinlich auch. Und wir waren ja immer das Gegenteil. Wir wollten auch beweisen, dass wir eine andere Rolle in der Welt einnehmen können. Also die Mentalität, ich finde, man kann den Deutschen jetzt nicht vorwerfen, dass sie zu einer Art Friedensnation geworden sind, weil das war genau das, was man nach Ende des Zweiten Weltkriegs so ein bisschen auch von diesem Land erwartet hatte.
Sie haben vollkommen recht und das schien ja auch richtig zu sein. Und 70 Jahre Frieden haben diese Haltung bestätigt. Dass wir aber 70 Jahre Frieden haben, liegt ja nicht daran, dass die Deutschen nicht bewaffnet über andere Länder hergefallen sind, sondern dass sich alle, in Europa zumindest, gehalten haben an diesem Grundkonsens, einen Krieg zu vermeiden. Das ist jetzt erst, allerdings davor schon im Balkankrieg, anders gewesen. Das war allerdings ein regional begrenzter. Und jetzt haben wir es aber mit einem globalen, mit einer globalen Herausforderung zu tun. Und das Spektrum dessen, was wir betrachten müssen, ich sage jetzt erstmal nur betrachten, ohne da Entscheidungen zu empfehlen, betrachten müssen, ist sehr breit. Und es beginnt, wir haben das ja gerade jetzt am Wickel gehabt, beginnt mit der Bereitschaftsfrage. Mhm. Man muss die Frage stellen, was ist erforderlich, damit jemand zu etwas bereit ist? Ja nicht, dass das Problem schon entstanden ist, sondern dass er sich vorbereitet. Die Deutschen sind eine Versicherungsnation. Gegen alle möglichen Risiken, auch solche, die es gar nicht gibt, versichern sie sich gerne und gerne auch mehrfach, weil sie gar nicht wissen, wie viele Versicherungen sie haben. Aber gegen den Krieg kann man sich eben nicht versichern. Und da glaubt man, man braucht aber auch keine Sicherheit.
Wobei wir das ja versucht haben. Wir haben uns doch versichert. Wir haben uns bei den Vereinigten Staaten von Amerika versichert. Das ist unsere Versicherung. So ein bisschen, wie man das kann man ja Kindern immer gut erklären, so ein bisschen so wie wenn der kleine Bruder auf dem Spielplatz geärgert wird und sagt, pass mal auf, wenn du nicht aufhörst, mich zu ärgern, dann hole ich meinen großen Bruder. Und unser großer Bruder, unsere Versicherung, waren immer die USA mit den Atomwaffen.
Ja, wir haben allerdings dabei vielleicht nicht klar genug bedacht, dass deren Versicherungsbereitschaft ja nicht eine Menschenfreude gegenüber den Franzosen, Deutschen, Italienern, wie auch immer, also den Europäern war, sondern aus eigenem Interesse bestand. Europa ist ein riesiger Absatzmarkt für Exportgüter. Das ist ein wichtiges Interesse für eine Nation wie die USA, die man sich nicht einfach zerstören lässt, diese Güter, diese Märkte. Und insofern hat man offenbar gemeint, die lieben uns so sehr und so sehr unsere Freunde, dass sie das immer so weitermachen werden. Das scheint nicht mehr selbstverständlich zu sein. Und man sieht ja an den Erfolgen von Trump, dass dieser Isolationismus, den es ja auch vor dem Ersten Weltkrieg schon gegeben hat, sich wieder breit zu machen scheint.
Wir kommen gleich zu der Frage, warum oder wie man Kinder kriegstüchtig machen kann. Das scheint ja auch eine Frage der Erziehung zu sein, sonst würden sie diese Frage nicht aufbringen. Ich frage mich nur bei all diesen Themen, ist nicht das Einfachste, was man macht, dass man als Deutschland sich entscheidet und sagt, weißt du was, wann werden wir auf keinen Fall angegriffen? Wenn wir Atombomben haben. Also brauchen wir als Deutschland auch Atombomben und dann sind wir safe, dann greift uns keiner an. Putin hätte die Ukraine nicht angegriffen, wahrscheinlich nicht angegriffen, wenn die Atombomben gehabt hätte.
Das ist natürlich sehr spekulativ, dafür gibt es Spezialisten, nämlich Sicherheitsforscher. Da will ich mich nicht versteigen, weil ich das nicht beurteilen kann. Zumindest ist es so, dass wir zwei Länder in Europa haben, die diese Atomwaffen besitzen. Aber wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass sie eingesetzt werden, wenn Polen überrannt und Deutschland angegriffen würde. Aber wir können die Frage der Kriegstüchtigkeit zunächst mal ganz woanders ansetzen. Ich bin vor einigen Jahren auf einer Reise durch den Nahen Osten mit dem Auswärtigen Amt gewesen und wir haben dort deutsche Schulen und französische Schulen besucht. Mhm. Der Unterschied war der, dass in den französischen Schulen gegen allfällige Angriffe, die es dort ja ständig durch irgendwelche Gruppen gibt, trainiert wurde, die Kinder. Wie schützen sie sich selber? Wo rennen sie hin, wenn da draußen geschossen wird oder rennen sie überhaupt irgendwo hin? Wie gefährlich ist es, dass ein Haus einstürzt? Wo befindet man sich dann? Unter dem Tisch, unter dem Türbogen und so weiter. Das heißt also, Formen, zunächst mal das eigene Leben schlicht nur zu schützen in Fällen von Angriffen. Dazu mag Luftschutz gehören, der Umgang mit Verletzten. Also fast erwachsene Kinder, die wählen dürfen und 18 sind und womöglich noch in einer Ausbildung sich befinden, müssen ja in der Lage sein, erste Hilfe zu leisten, wenn solche Dinge passieren. Und die Verletzungen sind ja andere als bei einem Autounfall. Oder auch sowas wie ein Survival-Training, was ja jetzt beliebter wird. Das heißt, wie komme ich mit reduzierten Mengen an Nahrungsmitteln aus? Wie kann ich Wasser so neutralisieren, dass es nicht giftig ist, dass ich mir nicht Infektionen hole und so weiter. Das hat alles noch nichts mit Bewaffnung zu tun, sondern zunächst mal mental, aber auch im Sinne einer defensiven Strategie, sich vorzubereiten darauf, was kann ich machen, wenn der schlimmste Fall eintritt, was könnte mein Beitrag sein.
Was ja übrigens auch in anderen Bereichen auch passiert ist, die man sich hätte früher an deutschen Schulen auch nicht vorstellen können. Also früher gab es an deutschen Schulen zum Beispiel, an Universitäten sicherlich auch immer den Probealarm, Feueralarm, wo man dann geguckt hat, was passiert eigentlich, wenn es irgendwo brennen sollte. In der Zwischenzeit gibt es ja auch an Schulen sowas wie Amokübungen, dass man also einmal ausprobiert, was mache ich, wenn es einen Amokalarm geben sollte. Und klar, das könnte man natürlich jetzt beliebig ausdehnen, auch auf andere Notlagen, von denen man bisher immer dachte, sie treten hier bei uns nicht ein.
Das ist vollkommen klar. Dazu müssen natürlich eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein. Die banalste ist, Stichwort Luftschutz, es muss Sirenen geben, die leichtsinnigerweise alle abgebaut wurden nach 1989. Also es muss überhaupt ein Warnsystem geben, was funktioniert. Zweitens, die Lehrer und Lehrerinnen müssen fortgebildet werden, wie sie mit den Kindern dann umgehen in so einem Fall. Die Lehrer können ja nicht weglaufen, sondern sie müssen in der Situation natürlich diejenigen sein, die die Entscheidungen treffen und das in einen strukturierten Prozess überführen, damit der Schaden begrenzt werden kann. Dazu gehört aber auch wiederum, gerade bei den größeren Kindern oder Jugendlichen, die Frage des Sich-Engagierens, beispielsweise beim Roten Kreuz, bei der Freiwilligen Feuerwehr und Ähnlichem. Das heißt, die Kräfte, die alle ja nicht bewaffnet sind, sind nicht ausreichend. Hier draußen auf dem Lande gab es gerade viele Monate eine Werbung, die hieß, wir brauchen deine Hände. Und das war eine Werbung für die Freiwillige Feuerwehr, weil sie keine Nachwuchs mehr haben. So, das muss sich ändern. Es geht so nicht weiter. Wir können nicht alles professionalisieren und sagen, dafür haben wir eine Berufsfeuerwehr, dafür haben wir dies und das. Sondern wir müssen uns selbst verteidigen können innerhalb eines gewissen Rahmens, zunächst mal ohne Waffen, und sich schützen können. Das Bunkerthema ist natürlich nochmal ein gesondertes. Ich habe, als ich das las, dass von diesen vielen Bunkern nur noch so wenige übrig geblieben sind, mir auch überlegt, nehmen wir mal an, es gäbe einen Luftangriff, da kein Kunststück, sich das hier in Hamburg. Wo laufe ich dann eigentlich hin? Gehe ich dann in den eigenen Keller und das Haus stürzt bei mir zusammen oder renne ich besser aufs Feld und warte, bis die Sache vorbei ist? Das ist gar nicht so einfach. Ich hätte gerne einen Rat, was das Beste ist. Und ich hätte gerne einen Spezialisten, der sich meinen Keller anguckt, ob das da gefährlich ist oder ungefährlich. Das ist ja alles nicht gemacht worden. Und das muss jetzt in einem rasenden Tempo nachgeholt werden. Aber wir sind ja bei den Kindern und nicht bei Luftschutzmaßnahmen.
Aber ich stelle mir jetzt gerade einen Schulleiter vor, der in seiner Schule einen Brief an die Eltern schickt. Liebe Eltern, wir werden jetzt auch in regelmäßigen Abständen die Kinder auf den Fall eines Luftangriffes vorbereiten oder auf XY, alles, was Sie eben beschrieben haben. Ich glaube, da wird es eine gewisse Unruhe geben an der Schule.
Das ist vollkommen klar. Das ist nicht amüsant für die Personen, die das mitteilen. Deswegen muss das auch behördlich verfügt werden. Sonst sieht es so aus, als ob der Schulleiter, Schulleiterin irgendwie ein bisschen durchgeknallt ist. Das bedeutet aber, wir brauchen auch eine Kompetenz bei den Lehrern, den ja im Moment völlig ungeordnet stattfindenden Diskurs über Kriegsgefahr ein Stück weit zu besänftigen. Kinder sollen ja nicht geängstigt werden durch das, was nötig ist, wovon ich überzeugt bin, sondern wir müssen ihnen gleichzeitig die Beruhigung geben, die darin besteht, dass sie sich selber helfen können.
Mhm.
Das ist diese Selbstwirksamkeitserwartung. Ich kann etwas tun. Ich kann etwas tun und ich bin auch ermutigt dazu, etwas zu tun und nicht zu warten, was passiert. Hoffentlich habe ich Glück. Das bedeutet, dass wir noch immer im Feld nicht von Bewaffnung sind, sondern tatsächlich von Selbstverteidigung oder Selbstschutz, besser gesagt. Und dann kommt erst die Frage, und die haben wir ja reichlich diskutiert, dürfen zum Beispiel Jugendoffiziere in der Schule oder sollten sogar für eine Aufnahme eines Berufs in der Bundeswehr werben. Dürfen sie das, sollen sie das? Das hat es in den ersten 30 Jahren der Bundesrepublik gegeben. Ich erinnere mich daran, dass bei uns als Gymnasiast auch irgendwann jemand kam und das erläutert hat. Da begann so langsam die Phase, wo man das kritisch fand und dann ist es eingestellt worden. Und jetzt haben wir den Salat, dass keiner dahin will, weil es im Grunde negativ konnotiert wird, was ja alles verständlich ist. Wer will denn Menschen erschießen? Aber die Frage, wie wir überhaupt eine organisierte Form des Selbstschutzes hinkriegen, muss geklärt werden und die Schulen müssen ihren Beitrag dazu leisten. Das ist übrigens nicht nur in den großen Ländern, so wie die USA, China oder Russland. Polen beispielsweise unterhält Militärcamps für Jugendliche auf freiwilliger Basis, werden aber reichlich benutzt. Ich will nicht von Israel sprechen, darüber kann man sicher lange streiten. In Israel gibt es Jugendbataillone, ich trete überhaupt nicht für irgendwas ein, sondern ich möchte nur deutlich machen, worüber wir jetzt nachdenken müssen.
Es geht dann auch immer darum, was viele Experten ja einfordern, dass eben Deutschland wieder anfängt, sich mit dieser ganzen Thematik überhaupt zu beschäftigen. Wir haben es vorhin gesagt, weil wir hatten das so ein bisschen ausgelagert. Wir hatten das ausgelagert, insbesondere in den USA. Und ansonsten war das so ein bisschen zu öffentlichen Gelöbnissen. Und wenn Bundeswehr irgendwo auftrat, das wollte man eigentlich wollte man darüber nicht mehr sprechen. Und das muss sich jetzt wieder ändern. Das muss wieder selbstverständlicher werden.
Es beginnt bei dem Straßenbild. Wann sehen Sie denn einen uniformierten Soldaten zum Wochenende nach Hause fahren mit Uniform?
Öfter, ich habe es jetzt zuletzt öfter. Vielleicht ist es aber auch so, weil natürlich die auch ist so ähnlich wie wenn man das erste Mal schwanger ist, also man ihn jetzt nicht ich, sondern man wird Eltern, plötzlich sieht man überall Schwangere. Und seit die Diskussion über den Krieg und über die deutsche Rolle ist, sehe ich gefühlt viel, viel stärker Bundeswehrsoldaten. Und man guckt auch anders auf die als bisher.
Ja, das kann sein, dass das durch diese gesamte Debatte etwas, wie soll man sagen, sichtbarer wird in der Art der Wahrnehmung. Möglicherweise ändert sich aber auch die Einstellung und man kann die Angehörigen der Bundeswehr nur ermutigen, das zu tun. Das ist ja noch wirklich kein Beruf, dessen wegen man sich schämen muss. Aber
ja, eine Zeit lang war das ja so, dass man dachte, oh, was machst, wo bist du bei der Bundeswehr? So.
Ja,
jetzt haben wir ja hohen Respekt. Und sagst du, das ist aber mutig, weil im Zweifel ist das ja so ähnlich wie bei der Polizei der Erste, der da ist, wenn es wirklich zählt.
Ja, das ist richtig. Aber wenn Sie sich mal, um das zu zeigen, die Berichterstattung über die Auslandseinsätze der Bundeswehr anschauen und einen Strich drunter ziehen und sagen, was ist die Nachricht, die übrig geblieben ist? Sie sind alle gescheitert.
Mhm.
Das ist ja so nicht richtig. Ja, sie sind beendet worden, Mali, Afghanistan. Aber ja nicht, weil die Armee schlecht gearbeitet hätte oder weil es überhaupt eine Armee gibt, sondern weil es politische Entscheidungen gegeben hat, diese Prozesse so zu führen, wie das stattgefunden hat im Fall von Afghanistan. Dort ist es ja so, muss man sagen, dadurch, dass es keinen Schutz mehr für die Bevölkerung gibt, sind sie hilflos den Taliban ausgeliefert. Jetzt kann man sagen, ja, die können ja machen, was sie wollen, das ist Souveränität, ja, diesen Standpunkt kann man haben. Ja, aber in Bezug auf Gaza haben wir den ja auch nicht. Da sagen wir auch nicht, das ist egal, was sie da miteinander veranstalten, sondern wir bestehen auf Humanität.
Lieber Herr Lenz, wir werden wahrscheinlich bei diesem Thema, das Thema Krieg und Ertüchtigung im weitesten Sinne und Umdenken, Mentalitätswandel in Deutschland, da werden wir wahrscheinlich nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben. Und beim nächsten Mal bleiben wir an Schulen und da geht es, ich gebe mal einen kurzen Ausblick, da geht es unter anderem wird's da um das iPad an sich und im Schuleinsatz geben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.